Gut, wir wollen heute starten mit einer neuen Predigtserie. Und diese Predigtserie, das kann ich euch sagen, die hat es in sich. Die hat es in sich, weil nach diesen 1 bis 2 Predigten, die ich als Einleitung halte, kann es sein, dass ihr dann auch für 5 bis 7 Minuten jeweils hier vorne steht und über euer Gebetsleben berichtet. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich einen Aufruf starte, wer das möchte, oder ob ich gezielt frage. Wartet mal ab. Es kommt gut. Genau. Und das würde dann so laufen, dass man über sein Gebetsleben erzählt. Und ich nehme dann dort raus so einen Hauptpunkt, wenn es zum Beispiel so tendenziell in eurem Gebetsleben oder im Gebetsleben von jemandem Fürbitte wäre, dann werde ich fragen, darf ich noch ausführlicher dann über Fürbitte reden? Oder Buße wäre, darf ich noch ausführlich über Buße reden? So würden wir dann diese Gottesdienste oder diese Predigten gestalten. Das Ziel ist, dass wir nicht nur konsumieren, sondern dass wir gemeinsam lernen, auch auszuteilen. Das, was wir erlebt haben. Es ist dann noch Livestream, also so kann man dann wunderbar überwinden. Und ja, einfach so sein, wie man ist. Da kann nichts passieren. Gut, heute fangen wir so recht soft an. Und zwar wollen wir das Gebetsleben von Gerhard Terstegen anschauen. Der Gerhard Terstegen, der hat natürlich im 17. Jahrhundert gelebt und es gibt so ein wunderbares Buch, die geistliche Biografie von Gerhard Terstegen. Und er ist ja ein Liederdichter, ein Laienprediger war er und geistlicher Schriftsteller. Er war eine sehr faszinierende Persönlichkeit und das ganz Spezielle war, man findet kein einziges Bild von ihm. Und das ist auch ein bisschen sein Leben. Er war wirklich sehr zurückgezogen und er wollte keinen Aufstand um seine Person und seine Lieder, die waren gewaltig und es gibt 2 ganz bekannte Lieder. Eines werden wir singen heute. Ich bete an, die Macht der Liebe ist deines und Gott ist gegenwärtig, ist deines. Das sind gewaltige Lieder und die haben auch die Kirchengeschichte geprägt. Seine zahlreichen Biografien allerdings macht er es schwer, also seinen Biografen macht er es schwer, dass sich selbst als viel zu gering achtete und jeden Kult um seine Person vermeiden wollte. Das ganz tief kennzeichnete, wir kommen dann dazu, seines Gebetslebens war das sogenannte Herzensgebet. Das Gebet aus dieser Gewissheit heraus, dass dieser Jesus in uns wohnt, in uns lebt. Und das ist so etwas Gewaltiges, dass dieser Gott in uns lebt, Wohnung genommen hat in uns. Und Gerhard Terstegen, er war ein ganz begnadeter Beter. Und was sein Leben auch enorm beeinflusst hat, das ist so ein bisschen, wie muss ich sagen, etwas, das uns vielleicht befremdet, aber es gehört zu seinem Leben und es zeigt den Ernst seines Gebetslebens. Es zeigt den Ernst seines geistlichen Lebens. Und zwar haben wir einen wunderbaren Brief, es ist der sogenannte Blutsbrief. Gerhard Terstegen hat mit seinem eigenen Blut in der Nacht des Gründonnerstags 1724 sein Leben Jesus überschrieben und er sagt Folgendes, meinem Jesu, ich verschreibe mich dir, meinem einigen Heiland und Bräutigam Christo Jesu, zu einem völligen und ewigen Eigentum. Ich entsage von Herzen allem Recht und Macht, so mir der Satan über mich selbst mit Unrecht möchte gegeben haben. Von diesem Abend an, als an welchem du mein Blutbräutigam durch deinen Todeskampf am Kreuz mich frei gemacht hast. Und er schreibt da dann noch gewisse Wörter, die schwerer zu verstehen sind, darum lasse ich sie raus. Aber es zeigt uns diese Ernsthaftigkeit von diesem Mann. Er hat mit seinem Blut, ich sage nicht, man muss das nachmachen, außer der Heilige Geist sagt das, mit seinem Blut hat er sein Leben Jesus überschrieben. Und was ganz spannend war, er war bis zu diesem Moment war er so als Einsiedler unterwegs. Er hatte auch keine Glaubensgeschwister eigentlich. Er lebte in der Dachkammer alleine. Eine Zeit lang ernährt er sich nur von Öl und Mehl. Und von diesem Moment an, als er sein Leben diesem Gott neu übergeben hat mit dieser Blutsverschreibung, da sagt er, das war meine zweite Bekehrung. Man könnte auch sagen, ich denke, es war seine Wiedergeburt. Und dann hat er dieses Einsiedlertum ziemlich aufgegeben. Er schloss sich wieder einer Kirche an. Und was auch ganz spannend war, ist das, also er ging in die Kirche, aber er hatte auch noch ein Privathaus neben der Kirche, genau neben der Kirche. Und da baute er aus sein Privathaus. Und man liest in der Biografie, dass dort bis zu 400 Leute um das Haus herum waren und sogar Leitern anstellten, um da die Versammlungen mitzuerleben in dem Haus. Bis zu 400 und nebendran war die Kirche und die war leer. Ja, gehört ein bisschen zu ihm, aber er wollte um seine Person keinen Rummel. Und es entstand halt gleichwohl ein bisschen. Aber was wir ja wollen, ist Hebräer 13,7. Gedenkt an eure Lehrer, welche euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. War nun Gerhard Herstegen solch ein begnadeter, vollmächtiger Beter, dem das Charisma des Gebets in ganz besonderer, ja, in einzigartiger Weise eigen war? War er ein Vorbild, gerade auch was das Gebet anbetrifft? War er jemand, bei dem es sich lohnt, ihm im richtigen Verständnis nachzueifern? Hören wir das Urteil seiner Zeitgenossen. Sein Freund Engelbert Evertsen berichtet, sein Angesicht war alsdann beim Beten so heiter und fröhlich, als wenn er mit Gott persönlich geredet hätte. Er hat ein betendes Herz und auch eine betende Gestalt. Einmal sagte er auf Befragen zu mir: Ja, ich sitze und rede mit dir, aber in meinem Inneren ist ein immerwährendes Beugen und Anbeten. In dieser Weise erlebte Gerhard Herstegen viele Mitteilungen und Geheimnisse von Gott. In seiner Rede anlässlich der Beerdigung Terstegens sagt ein Freund von ihm: Und wie geistreich, wie feurig, wie demütig war sein Gebet. Das Allermeiste ist uns davon verborgen. Die allerbesten Werke sind oft die verborgensten. Oh, könnten die Wände seiner Wohn- und Schlaf- und Arbeitszimmer reden. Was würden sie uns sagen von seinen vor Gott errungenen Siegen, von seinem verborgenen heiligen Umgang mit der allgegenwärtigen Gottheit, von seinen Seufzen, Gebeten und Flehen für seine Freunde, für seine Feinde, die besonders seiner Fürbitte genossen, für das Land und den Ort seiner Wohnung, für die Regierung und so weiter. So macht sich auch Alfred Busch sich keiner Übertreibung schuldig, wenn er bekennt: Es sind aus dem Betkämmerlein im Teerstegerhaus Wirkungen ausgegangen, die bis in die Ewigkeit reichen. Wie sieht das in meinem Gebetskämmerlein aus? Habe ich überhaupt ein Gebetskämmerlein? Oder in einer Kammer, oder in der Stube, oder in einem Zimmer, irgendeinen Bereich, wo ich bete? Nach Luthers klassischer und prägnanter Definition ist das Gebet ein Reden des Herzens mit Gott. In Bitte, in Fürbitt, in Dank und in Anbetung. Es ist Reden mit Gott, Umgang mit Gott. Diese Umschreibung zeigt, dass das Gebet nicht nur ein Vortragen von Bitten ist, sondern jegliches Reden mit dem unsichtbaren Vater im Himmel umfasst Gebet. Gebet ist mehr als nur gesprochene Worte. Es ist ein Reden des Herzens. Nach dieser Beschreibung ist das Gebet nicht nur Zwiegespräch in diesen vier unterschiedlichen Formen, mit diesen verschiedenen Inhalten. Die letztgenannte Art des Gebets reicht weit über das Reden hinaus. Anbetung umfasst nicht nur alles Reden. Sie ist auch Schweigen. Sie ist Hören. Und in der Folge Gehorchen und Tun von dem, was Gottes Wille meint. Also Anbetung ist auch Schweigen. Stellt euch das vor. Und wir haben mal eine Anbetungszeit gehabt hier in unseren Anbetungszeiten. Wir haben ja wöchentliche Anbetungszeiten, jeden Tag 1,5 Stunden. Und einmal haben wir sicher über 1 Stunde nur geschwiegen. Und es war eine gewaltige Atmosphäre. Und das ist auch Anbetung. Schweigen, hören, reden. Anbetung ist nicht nur Lieder singen. Das ist eine Art. Aber Anbetung ist auch Schweigen oder Weinen oder Lachen. Anbetung beinhaltet enorm viel. Man kann das Gebet als Ausdruck und Äußerung des Glaubens und der Beziehung zu Gott ansehen oder gar als das hauptsächlichste Element des Glaubens und die Beziehung zum Herrn selber. Gerhard Hersthegen betont am Gebet neben den Elementen dieser bekannten Umschreibung Luthers weitere Aspekte, die darüber hinausgehen. Das Sein in Gottes Gegenwart, manchmal ohne Worte und ohne Ziel. Das innere Gebet, das mehr ein Anschauen des Herrn, ein Bewegen seiner Worte, Meditation im Sinn der Väter der alten Kirche ist. Wichtige Themen waren ihm auch Schweigen, immerwährendes Gebet und Stille. Hier kann uns Hersthegen ein großer Lehrmeister sein, damit wir wieder zu einem Gebet finden, das nicht beim Bitten stehen bleibt, sondern Gottes Gegenwart sucht und ihm nahe kommt, dass wir wieder lernen und uns bewusst machen, das Gebet ein Treten vor den Thron des Höchsten ist und ein Stehen vor seinem Angesicht, das ist Gebet. Das ist Gebet. Ein Treten vor den Thron des Höchsten und ein Stehen vor seinem Angesicht. In dieser Predigtserie, mein Gebetsleben, will ich immer einen wichtigen Aspekt des Betenden hervorheben. Bei Gerhard Hersthegen ist es auch das Thema der Gegenwart Gottes, was ihn prägte. Psalm 89, 16. Wohl dem Volk, das im Licht deines Angesichts wandelt, o Herr. Wenn von Hersthegen vor allem sein geistliches Lied Gott ist gegenwärtig bekannt ist und geschätzt wird, so wäre dies dem Verewigten sicher eine große Freude, denn die Botschaft von Gottes Gegenwart verkündigte er unermüdlich. Unübersehbar ist die Zahl der Worte in seinen Briefen, seinen Predigten und seinem gesamten Schrifttum, in denen er die Gegenwart Gottes bezeugt. In dem Maße, wie uns die Gegenwart Gottes zum überwältigen Erlebnis wird, entsteht in uns eine wahrhaft betende Haltung. Lerne Gott Raum zu geben, um mit seiner lebendigen Gegenwart zu rechnen. Beten heißt für Hersthegen des Weiteren an Gott mit der Kraft unseres Herzens zu denken, sich seiner immer wieder betend zu erinnern. Wenn wir nicht traurig und verdrießlich werden wollen, dann müssen wir nur Jesus ansehen. Und schließlich heißt beten für Terstegen wandeln in Gottes Gegenwart. Lasst uns von allem, was uns auf unserem Weg begegnet, ein Gebet machen und Gespräche mit Gott halten. Insgemein verstehe ich darunter den familiären Umgang mit Gott. Dieser lebendige Gott ist in Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns gegenwärtig. Wenn wir uns mit dem Gebetsleben von Gerhard Terstegen beschäftigen, kommen wir auch nicht um das Thema das innere Gebet herum. Lukas 17,21, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Epheser 3,16 und folgende Verse, damit er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, auf dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Und der innere Mensch ist eigentlich das Herz, der Geist, das Zentrum unseres Lebens. Wir wenden uns nun einem Anliegen Terstegens zu, das ihm unsagbar wichtig war und von dem in seinen Briefen und seinen Predigten sehr, sehr oft die Rede ist. Es ist das Herzensgebet, das innere oder inwendige Gebet. Die Lehre Terstegens vom Herzensgebet, die er ja mit vielen anderen christlichen Mystikern teilt, kann nur verstanden und von uns nachvollzogen werden, wenn wir seine Überzeugung vom Wohnen Gottes und vom Wohnen Christi in unseren Herzen teilen. Zum inneren Gebet gehört demnach die tiefe Gewissheit der Innewohnung Gottes, und das ist das Zentralste von unserem Gebetsleben, dass wir von unserem Leben generell, dass wir an diese Innewohnung Gottes glauben, also nicht nur verstandesmäßig, sondern diese Innewohnung erfassen, erleben. Und stellt euch vor, was das mit uns macht, wenn wir hundertprozentig überzeugt sind, dieser lebendige, dreieinige Gott wohnt in mir. Das ist gewaltig. Gott will in uns wohnen, wir sollen sein Heiligtum werden, wo er in Geist und Wahrheit angebetet und ihm gedient werden kann. Ihm sei unser ganzes Leben dazu geweiht. Im Herzen will Gott wohnen, da will er sich uns mitteilen und sich mit uns vereinigen, welches im Kopf nicht geschehen kann. Das ist eine zentrale Botschaft von Terstegen, das ist aber auch eine zentrale Botschaft der Bibel. Das ist eine zentrale Botschaft auch von meinem Leben, dass dort läuft das Gebetsleben, das Leben ab im inwendigen Menschen, der gestärkt werden sollte. Noch einmal, im Herzen will Gott wohnen. Da will er sich uns mitteilen und sich mit uns vereinigen, welches im Kopf nicht geschehen kann. Zum inneren Gebet gehört des Weiteren die Bitte um die Einwohnung Christi in unserem Herzen. Wie definiert nun Terstegen das Herzensgebet? Das innere Gebet ist das Hinzunahen zu Gott, welcher in unserem Herzen gegenwärtig ist. In diesem Hinzugehen oder Hinzunahen zu Gott, in dem Namen Jesu besteht das inwendige, wahre Gebet, nicht nur das erstmalige bei der Bekehrung. Ich rede von der immerwährender Fortsetzung dieses Hinzunahens. Und in der Praxis funktioniert das eigentlich so. Ich mache das persönlich auch. Ich nenne es nicht eigentlich Herzensgebet, aber ich mache das schon sehr, sehr viele Jahre. Es ist ein Suchen eigentlich auch der Gegenwart von Gott. Und ich nehme mir Zeit, ich habe so bei mir, bei uns zu Hause, habe ich so immer, auch wir waren ja schon an einigen Orten zu Hause, von Österreich bis ins Tösstal und dann wieder da und zwischendurch zügelten wir auch und ich habe eigentlich, außer in Linz war das noch nicht so ausgeprägt, aber sonst habe ich so immer auf dem Divan, auf der Polstergruppe einen Ort, es ist eigentlich immer der gleiche, wo ich sitze und Gott suche. Und dann kann ich da sitzen, lange, eine Stunde, zwei, manchmal drei. Also nicht während der Arbeitszeit übrigens. Und dann, außer wenn ich mal wirklich diese Nähe Gottes brauche, dann sage ich im Büro, ich gehe schnell in Zürbrisli oder da in den Saal. Das kann passieren. Aber dann bin ich mir 100% sicher, ich will das dann auch im Glauben erfassen, bitte den Heiligen Geist, dass Jesus in mir lebt, in meinem Herzen oder je nach Auslegung vom Herz in meinem Geist. Wir nennen es mal im Zentrum unseres Lebens. Und der Jesus ist da. Und jetzt beim Herzensgebet konzentriert man sich drauf, vor allem am Anfang muss man das stark machen, nachher läuft das automatisch. Man muss sich auch nicht mehr konzentrieren groß, weil man hundertprozentig sicher ist, der Jesus lebt in mir. Und dann sieht man den Jesus im Herz und man fängt an, mit ihm zu reden im Herz. Und man weiß, er ist da und man geht wie bewusst in ihn hinein. Also wie es heißt im Abendmahl, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, in dem lebe ich und er in mir. Und diese Erfahrung, dass wir auch in ihm leben, ist eine gewaltige Erfahrung. Er lebt in uns, aber wir leben auch in ihm. Und beim Herzensgebet, da führt uns der Heilige Geist in Jesus hinein. Und jetzt ist es so, je nachdem, wie man auch ein bisschen gelagert ist, geistlich, erfahrensmäßig, sieht man sich in Jesus so, wie der Heilige Geist führt. Und man kann sich im Thronsaal sehen, man findet das alles in Jesus, man kann sich auf der Schoß Jesu sehen, man findet das in Jesus alles. Ich selber lebe so, weil ich so ein bisschen, ich glaube schon, aber im guten Sinn möchte ich sagen, so ein bisschen mystisch veranlagt bin, sehe ich mich immer, es war immer so, ich sehe mich dann in Christus und ich sehe dann den Gekreuzigten in ihm. Ich finde in Jesus auch den Gekreuzigten. In Jesus findet man übrigens alles. Man findet in Jesus den Gekreuzigten. Ich finde ihn, ich sehe ihn dann als Wiedergeborener. Ich bin ja wiedergeboren, also ich bin auferstanden, aber ich werde in das Herz hineingeführt von mir selber und da wohnt Jesus und jetzt werde ich in Jesus hineingeführt. Und es tut mir so wie ein Zimmer auf, es wird so hell und dann sehe ich Jesus am Kreuz und dieses ganz Tiefe und das ist gewaltig, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und weil ich glaube, dass ich mit Christus verwachsen bin, als Wiedergeborener mit seinem Geist, Seele und Leib, glaube ich auch, ich bin mit Golgatha eigentlich verwachsen und ich darf mich dann auch sehen mit ihm am Kreuz und da empfange ich dann eine gewaltige Ladung Kraft, weil wenn ich mich dann am Kreuz sehe, dann weiß ich, dass der Altar das Opfer reinigt. Und ich darf diese Reinigung immer in Anspruch nehmen. Und dann kommt meistens, ich warte dann oft so lang, bis das passiert, das Blut Jesu über mich und durch mich. Und es reinigt mich immer wieder neu. Und das ist der Hohepriester Melchisedek von Ewigkeit zu Ewigkeit, der dann reinigt und heiligt. Und das kann länger gehen manchmal. Und es ist etwas ganz Gewaltiges. Dieses Innewohnen Christi immer mehr zu erfassen. Und ich sage nicht, ich wäre da schon sehr weit. Ich sage nur, ich erlebe das schon lange und ich erlebe es immer tiefer. Und heute ist es so, dass ich teilweise einfach unter dem Tag automatisch in diese Gemeinschaft Christi hineinkomme, ohne dass ich da groß mich anstrengen muss. Und ich darf auch bezeugen, wie Terstegen, Gott ist gegenwärtig. Nicht nur um uns, er ist in uns gegenwärtig, er ist gewaltig in uns gegenwärtig. Er lebt in uns da drinnen im Herzen. Und je mehr wir selber absterben, desto stärker wird er, Römer 6. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das geht nicht auf Knopfdruck, sondern man darf das erleben. Man darf das, ich sage das Wort bewusst jetzt, es ist nicht sehr geistlich, aber es hat eine gewisse Bedeutung. Man darf das auch trainieren. Man darf das üben auch. Das sind dann diese sogenannten geistlichen Übungen, die nicht einfach schlecht sind, sondern man lernt so, diesen Gott zu erfassen und seine Gegenwart zu erleben. Und jetzt kann es sein, dass wenn man dann so daran denkt, hey, dieser Gott ist gegenwärtig, dann schon nur das löst eine gewaltige Kraft aus. Und wenn wir im Dienst sind, dann merke ich, hey, wenn mir das bewusst ist, dass dieser Gott, dieser Jesus in mir lebt, durch mich lebt, dann ist das seine Arbeit und nicht meine. Und wenn es meine wäre, hätte ich schon lange einen Burnout, aber es ist nicht meine. Es ist seine Arbeit, weil er in mir lebt und durch mich. Und ich sage nicht, ich bin darin ein Meister, ich sage nur meine Erfahrungen. Und die sind Stückwerk. Aber ich spüre, dass ich diese weitergeben darf. Und das ist klar, dass ich Lebensbilder auswähle, wie Terstegen, der mir sehr nahe ist, natürlich, auch durch seine Erfahrungen. Und ich möchte es weitergeben auch. Ich entscheide mich jetzt gleich, wir werden nächsten Sonntag nochmal über das Gebetsleben von Terstegen reden. Es hat noch andere Aspekte, die mega gewaltig sind. Wie wirkt sich nun dieses Herzensgebet aus? Das innige Herzensgebet und dieser ganz persönliche Umgang mit Gott, den man innig, gegenwärtig glaubt, ist das beste Mittel zur Überwindung aller deiner Feinde. Das ist eine Realität. Das ist eine gewaltige Realität. Das Herzensgebet ist nichts anderes, als in Jesus zu bleiben. Also in ihm, er in uns, wir in ihm. Also wenn ich dann in ihm bin, dann tun sich so Fenster auf und es wird hell und ich weiß, jetzt bin ich in ihm. Nee, er ist nicht nur in mir, ich bin in ihm und es wird hell. Und ich sehe meistens dann dieses Kreuz, es ist vollbracht. Und ich muss das nicht fantasieren, sondern es wird geschenkt vom Heiligen Geist. Das ist nicht etwas Psychologisches, sondern es wird geschenkt vom Heiligen Geist. Er führt uns so in Jesus hinein. Und diese starke Rede, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der lebt in mir und ich in ihm. Und er hat das ewige Leben und viele Jünger verließen ihn dann. Das ist heute noch eine starke Rede, eine gewaltig starke Ladung. Und wir dürfen diese aufnehmen und diesen Jesus essen und trinken. Und in ihm bleiben. Das Herzensgebet ist nichts anderes, als in Jesus zu bleiben, der uns durch die Lebenskraft seines Heiligen Geistes je länger, je mehr durchdringt, gänzlich verändert und nach seinem Bild erneuert. Ich lese das nochmal, ihr habt es auch auf der Folie. Wie wirkt sich nun das Herzensgebet aus? Das innige Herzensgebet und der persönliche Umgang mit Gott, den man innig gegenwärtig glaubt, ist das beste Mittel der Überwindung aller deiner Feinde. Das Herzensgebet ist nichts anderes, als in Jesus zu bleiben, bewusst ihn da auch zu suchen. der uns durch die Lebenskraft seines Heiligen Geistes je länger je mehr durchdringt, gänzlich verändert und nach seinem Bild erneuert. Unser Glaubensleben, unser Gebetsleben bekommt eine ganz neue Dimension. Es wird neu. Und es heißt, wer mich sucht, der findet mich. Und wir dürfen ihn suchen, wenn wir ihn noch nicht gefunden haben, in uns selber. Er lebt in jedem Wiedergeborenen und er möchte dort leben. Und er ruft uns, komm in mich hinein, erkenne mich, lebe in mir, lebe durch mich und erfasse, dass in mir alles ist, in Jesus ist alles. Es gibt nichts, was nicht in ihm ist. Denn er ist auch der hohe Priester Melchisedek von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir stehen fortlaufend unter der Blutsbesprengung seines Blutes. Ob wir das wissen oder nicht, es ist so. Wir finden in Jesus seine Wunden. Wir finden das Kreuz geistlich gesehen. Wir finden sein Blut. Wir finden seine Kraft. Wir finden seine Macht und stellt euch vor, wenn dann sein Blut wirklich fließt, wir sehen das auch, wir glauben das, dann wissen wir auch, dass sein ganzer Charakter uns überfließt, weil im Blut ist das Leben, heißt es im Mose schon. Und wenn wir sein Blut trinken, nehmen wir sein Leben auf. Wenn wir sein Blut preisen, preisen wir sein Leben, das im Blut zu finden ist. Halleluja.